Sashipokhi chokshing metok tram Rirablingshi nyendegyen padi Sangye shingdu mikte olvargi Rokun namdakshin lachuparsho Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami Sangye Chudang Tsoki Choknam La Changshu Pardu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyeng Jintesu Nam Ki Drolar Penshir Sangye Drupasho Sangye Chudang Tsoki Choknam La Chamshu Pardu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Ginpe Zunam Ki Drolar Penshir Sangye Drupasho Sangye Chudang Tsoki Choknam La Changshu Pardu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Ginpe Sunam Ki Drolar Penshir Sangye Drupasho
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, eine kurze Klasse heute. Und zwar über das Zeremoniell, über die Art und Weise, wie wir die Gelübde ablegen. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir in uns den Wunsch nach Bodhicitta erfahren, und zwar Bodhicitta im Sinne von dem Wunsch, selbst die Erleuchtung anzustreben, damit wir allen sentient beings, also allen fühlenden Wesen, die da draußen im Samsara weiterhin gefangen sind, im Kreislauf der Leiden, den Weg zur finalen Erleuchtung eröffnen. Und der einzige Weg in einem globalen Verständnis der Leerheit, der Emptiness, in der wir die Welt gestalten und verantworten um uns herum, in dem die Welt eine Projektion unserer eigenen karmischen Samen ist und nicht aus sich heraus existiert, nicht self-existing ist, liegt an uns. Also es gibt niemand anderen, der das tun kann, sondern wir müssen in unserer Welt dafür sorgen, dass wir allen sentient beings, allen fühlenden Wesen da draußen helfen, diesen Weg zur Erleuchtung zu finden. Dieser Wunsch nach Bodhicitta wird technisch unterteilt in zwei Gruppen. Nummer eins, Mun Sem, also Mun, das Gebet, und Sem, der Wunsch. Der Wunsch, Bodhicitta zu erlangen in Form eines Gebetes, der Wunsch, allen Lebewesen zu helfen, also der geistige Akt dieses Bodhicittas, also das drüber nachdenken, das drüber meditieren, das daran denken und das den Wunsch fassen. Und dann Teil 2, Juksen, also handeln, um allen Lebewesen zu helfen. Und das bedeutet dann quasi den initiierten Wunsch nach Bodhicitta, den wir in der Meditation entwickelt haben, den wir im Gebet vertieft haben, den wir uns vornehmen als guten Vorsatz, auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und mit diesem Bodhicitta wollte ich nochmal eine Erfahrung teilen, die sich bei mir eingestellt hat. Ich habe bemerkt, dass dieser Wunsch, allen anderen Lebewesen zu helfen und sie zu begleiten auf ihrem Weg durch Samsara und ihnen da rauszuhelfen durch unsere eigene Praxis, dass der auch in einem ganz unmittelbaren Sinne das eigene Leid und die eigene Betroffenheit reduziert, die wir erfahren, wenn es anderen schlecht geht, weil alles, was wir da draußen erleben, jetzt eingebettet ist in einen größeren Sinnzusammenhang, in dem Lebewesen, auch die, von denen wir Abschied nehmen müssen in diesem Körper und in diesem Leben, in dem wir die behütet wissen in einem Kreislauf, der sie durch unser Bodhicitta ganz sicher in Richtung der Erleuchtung und der Erlösung bringen wird. Ich habe das sehr deutlich gemerkt, als letztes Jahr, etwa zu Ostern, also ist jetzt ein gutes Jahr her, starb unser Hund. Und dieser Hund, also die Kika, war 11 Jahre bei uns, also eine sehr lange Zeit quasi in meiner gesamten buddhistischen Zeit. Und die Kinder sind quasi mit diesem Hund aufgewachsen. Und also das war schon wirklich ein Familienmitglied und es war ein schmerzhafter Prozess des Abschiedsnehmens. Aber er war nicht so schmerzhaft, wie er gewesen wäre, ohne Bodhicitta und ohne das Eingebettetsein in die buddhistische Praxis, weil wir in dem Leid und der Trauer immer getragen waren von einem tiefen Verständnis, dass es für dieses Wesen, was uns 10 Jahre begleitet hat, natürlich ein ganz wichtiger Zwischenschritt ist auf dem Weg zur Erleuchtung. Und dass wir durch viele Rituale, die wir dann zelebriert haben und für viele Mantren, die wir rezitiert haben, während der Todesphase und in den 49 Tagen danach, in der Phase durch die Bardos, einfach auch was tun konnten im Sinne von sicherstellen, dass dieser Hund, der von uns gegangen ist, eine gute, im Idealfall sogar eine menschliche Wiedergeburt erlangt. Und da ist das Bodhicitta, was ich so ausgeprägt habe und die Erkenntnis, dieser Abschied ist eingebettet in einen größeren Sinnzusammenhang und der ist wichtig für diesen Hund. Man darf nicht durch das Attachment an die Beziehung zu diesem Tier daran festhalten wollen, dass der irgendwie in diesem Körper verbleiben muss, sondern es ist eine ganz wichtige Phase, die dieses Wesen in diesem Hundekörper durchmachen muss, um in der nächsten Inkarnation eben eine Stufe höher zu kommen. Dass diese ganze Vorstellung von Bodhicitta eingebettet in die gesamte buddhistische Lehre dazu führt, dass wir weniger zertrümmert und erschüttert werden von eigener Betroffenheit und mehr Kapazität für echtes Mitgefühl, echte Compassion, echte Hilfsmöglichkeiten und auch echte Rituale dann haben, jemand zu helfen, der von uns geht, sei es nun in einem menschlichen Körper oder an der Stelle in einem tierischen Körper. Und das hat mir sehr geholfen und ich glaube, das wird euch auch so gehen, wenn ihr bei euch diesen Wunsch nach Bodhicitta kultiviert. Lama Marut, mein Lehrer, sagt immer, Bodhicitta helps you to become a helper and not a helpee. Ja? Also Bodhicitta hilft euch, jemand zu werden, der aktiv helfen kann, und nicht jemand zu sein, der ständig hilfsbedürftig ist und dem man irgendwie ständig Hilfe zuteil werden lässt. Und das wiederum ist der zweite Teil des Wunsches, nämlich die Kapazität und die Fähigkeit zu bekommen, das allen Lebewesen zu helfen, auch im Handeln umzusetzen. Und das ist so eine self-fulfilling prophecy, weil diese Kapazität für diese Handlung, die kriegen wir erst, wenn wir in Situationen, in denen es wirklich schwierig wird, nicht selbst total zerstört sind von dem Leid und der Trauer und dann unfähig sind zu reagieren, weil wir eigentlich selbst hilfsbedürftig sind und nicht an der anderen Stelle helfen können. Es wäre am besten ein Gelübde abzulegen, um diesen Wunsch dann in sich anzulegen, als Bodhisattva zu handeln. Und heutzutage ist es allerdings so, dass es in ein und derselben Zeremonie stattfindet und es quasi ein Gelübde gibt, das den Wunsch des Handelns gleichzeitig beinhaltet mit dem Wunsch danach, diese Bodhisattva-Gelübde abzulegen. Also das heißt, das Gelübde, wie ein Bodhisattva zu sein und sich so zu fühlen und diesen Wunsch zu entfalten, ist das gleiche, wie ein Bodhisattva zu handeln, und das Gelübde zu tun gehört da quasi mit rein. In euren Homeworks habt ihr eine Frage nach Meister Jason Kappa, die sich darauf bezieht, wie es denn wäre, wenn man zwei getrennte Rituale hätte. Und wenn ihr mal nach diesem Kurs ins Reading schaut, dann steht da drin, Meister Yetari beschreibt einen Prozess, der aus zwei Schritten besteht, um sich selbst für den Wunsch in Form des Gebetes und für den Wunsch in Form von Taten zu verpflichten und dann zweitens die Gelübde abzulegen. Der glorreiche Atisha beschreibt ebenfalls getrennte Zeremonien für beide, also den Wunsch nach Erleuchtung im Geiste zu entwickeln und im Anschluss daran die Gelübde abzulegen. Der Kommentar zum Kompendium der Sutren und der Kommentar zum Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas von Master Nakopa beschreiben auch separate Darstellungen für Zeremonien, indem man sich selbst für den Wunsch in Form eines Gebetes und für den Wunsch in Form von Taten verpflichtet. Also heißt im Klartext, heutzutage packen wir das in eine Zeremonie, aber eigentlich wäre es besser, zwei getrennte Zeremonien zu haben. Und Meister Jason Kappa sagt, es ist deswegen besser, wenn man es in zwei packt, weil es ist sogar der Fall, dass wenn du zuerst an der Zeremonie zur Verpflichtung für den Wunsch in Form eines Gebetes teilnimmst, dann wird sich das Gebet kräftiger in deinem Geist festsetzen. Und wenn du dann später an der Zeremonie teilnimmst, um die Gelübde abzulegen, sind auch die Gelübde selbst kräftiger. Das ist eine ausgezeichnete Methode, welche spirituelle Führer in unserer Tradition in der Vergangenheit verfolgt haben. Das ist jetzt ein bisschen eine Zwickmühle, weil eigentlich sagt uns das Teaching und Meister Jason Kappa, eine getrennte Zeremonie wäre besser, aber wir haben nur eine Zeremonie, in der wir beides machen. Was tun wir also? Wir bereiten uns vor auf diese Zeremonie. Wir bereiten uns zum Beispiel vor, indem wir diesen Kurs besuchen. Ja, also ihr habt quasi 9 Vorbereitungstermine für den Bodhisattva-Kurs, wo ihr in jedem eine Stunde drüber nachdenkt, wie es denn sein wird, diese Bodhisattva-Gelübde abzulegen oder sie zu erneuern. Und damit kommt ihr eigentlich dem, was Meister Jetari da beschreibt in dem Reading, nämlich eigentlich ist es gut, zwei Schritte zu machen, damit kommt ihr dem eigentlich sehr nahe. Ja, also ihr habt sehr viel Training, Zone, Übungsraum hier in diesem Kurs, und wenn ihr drüber nachdenkt und wenn ihr die Homeworks macht und wenn ihr euch an die Meditationen und die Gebete macht, um euch vorzubereiten, weil die Technik, ich brauche zwei getrennte Rituale, eins um den Wunsch zu entfalten und eins um das tatsächlich in Praxis umzusetzen und die Gelübde zu nehmen, das kann sich ja tatsächlich aufteilen in ein Ritual, was ihr selbst mit euch durchmacht, indem ihr in dieser ganzen Vorbereitung immer drüber nachdenkt und damit in euch den Samen pflanzt und wässert und vergrößert, diese Gelübde zu nehmen und sie dann in der eigentlichen Zeremonie auch tatsächlich zu nehmen. Die Abfolge beim Nehmen dieser Gelübde ist in 3 Phasen geteilt, also so wie wir es in der Schule gelernt haben, wenn wir einen Aufsatz schreiben müssten: Vorbereitung, also Einleitung, Hauptteil und Schluss. Könnt ihr euch merken aus dem Deutschunterricht: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Einleitung heißt Jorva, die Vorbereitung, und ist noch wichtiger als die eigentliche Zeremonie. Da gibt es einen Teil A, Solva Dappa, den Lama um die Gelübde bitten. Da gibt es eine Reihe von Regeln, wen wir um diese Gelübde bitten sollten und wer sie uns dann erteilen sollte. Und die gehen wir jetzt mal kurz durch. Das erste wäre, die Person, die die Gelübde nimmt, kann ordiniert oder nicht ordiniert sein. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gesagt, derjenige, der die Gelübde gibt, da habe ich mich versprochen. Ich wollte sagen, wie seid ihr quasi aufgestellt, die ihr Gelübde nehmt? Also die Person, die die Gelübde nimmt, kann ordiniert oder nicht ordiniert sein. Die Person sollte zumindest den Wunsch haben, anderen zu helfen. Die Person sollte beabsichtigen, dass sie die drei moralischen Grundsätze einhält, also Body, Speech and Mind, ja, also unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Taten. Jetzt der Gelübdemeister muss nicht ordiniert sein, aber es wäre besser. Am besten, am allerbesten wäre es, wenn der Gelübdemeister dir auch tantrische Gelübde geben kann. Ja, also insofern haben wir schon mal keinen schlechten Fall hier konstruiert in diesem Kurs. Der Gelübdemeister kann ein Mann oder eine Frau sein. Der Gelübdemeister sollte auch den Wunsch haben, allen fühlenden Wesen zu helfen. Der Gelübdemeister muss seine eigenen Gelübde einhalten. Und der Gelübdemeister darf seine eigene Praxis der sechs Perfektionen nicht degenerieren lassen. Da gibt es einen ganz schönen Teil im Reading, den könnt ihr nochmal lesen, was es bedeutet, diese Six Perfections, an die ihr euch alle haltet, degenerieren zu lassen. Und da gibt es drei unterschiedliche Fälle. Also der eine ist, ich glaube nicht mehr so richtig dran. Der zweite ist, ich handle nicht mehr so richtig danach. Und der dritte ist, ich habe sie quasi vergessen. Ja, und erst dann gelten sie als wirklich degeneriert. Also wenn man es das erste Mal liest, denkt man sich, oh Gott, bei mir sind sie natürlich degeneriert, aber wenn man sich die technischen Einzelheiten dazu durchliest, dann stellt man fest, dass die meisten von uns sich ganz wacker schlagen in dem Einhalten dieser Six Perfections, und Raum nach oben gibt's immer. Deswegen nehmen wir auch die Gelübde ab, die wir dann immer wieder quasi rezertifizieren können, wenn wir mal im einen oder anderen Punkt nicht ganz so tipptopp unterwegs waren, wie wir uns das eigentlich selbst vorgenommen hatten, als wir diese Gelübde abgenommen haben. Die Person, die um die Gelübde bittet, und das solltet ihr euch merken, sollte den Platz wunderschön gestalten, mit zum Beispiel Bildern des Buddhas schmücken, und der Lama sollte auf einem Thron sitzen. Also wenn wir uns dann zur letzten Klasse treffen und dann tatsächlich die Zeremonie durchführen, dann wäre es euer Job, mit den ganzen Insignien, die wir jetzt hier haben, mit dem Thron und allen Dingen, Bildern und dem Altar und allen Möglichkeiten, die wir haben, diesen Raum zu schmücken. Es schadet auch nicht, noch was Eigenes mitzubringen, ja, also vom Altar was Eigenes mitzubringen oder ein Tanker, was ihr bei euch an der Wand hängen habt, eine Green Tara oder sonst irgendwas mitzubringen und irgendwas Eigenes noch irgendwie einzubringen in dieses Ritual und in das Schmücken von diesem Raum. Die Person sollte dem Lama Respekt entgegenbringen und dessen Füße berühren. Das wiederum ist natürlich aus der direkten tibetischen Überlieferung des Ganzen. Ich kann mich an einige Bodhisattva-Zeremonien erinnern, wo wir jetzt nicht zu Füßen unseres Lamas, also zu Füßen schon, aber nicht dessen Füße berührt haben. Und ich glaube, das ist jetzt nicht im Einzelfall wörtlich zu nehmen, aber das Thema, wie bringt ihr am besten Respekt entgegen, ist was, womit ihr euch beschäftigt. Also was ist für euch die höchste Form von Respekt und wie könnt ihr den zeigen und wie bringt ihr das in dieses Zeremoniell ein? Die Person sollte das Mandala darbringen. Die Person sollte dreimal um die Gelübde bitten. Und wenn du sie nicht wirklich willst, dann werden sich die Gelübde nicht in deinem Geist formen. Also das sollte sich schon jeder überlegen, so nach dem Motto, nein, jetzt gehe ich mal hin, weil es die Abschlussklasse ist, ansonsten ist es irgendwie doof. Aber danach habe ich eigentlich keine Lust mehr weiterzumachen mit dem Ganzen, wäre ein schlechter Plan, sondern wäre tatsächlich in der Beschäftigung jetzt an dem Punkt angelangt, wo er sagt, oh, doch nicht meins, ja, dann wäre es sinnvoller, diese Gelübde tatsächlich nicht zu nehmen, als sie zu nehmen. Ich hatte selbst in meinem tantrischen Kurs einige Leute, die nicht das Karma hatten, diesen Kurs zu beenden und es bis zum Schluss durchzuhalten. Und ich sag mal, die vor der Abnahme der tantrischen Gelübde gegangen sind, haben sich danach wesentlich leichter getan, sich wieder zurechtzufinden, als die, die quasi nach dem ersten tantrischen Gelübde entschieden haben, dass das ihr Weg ist, weil das ist nicht wirklich so einfach wieder reversibel zu machen. Das ist schon eine sehr große und sehr wichtige Entscheidung. Und das hat dann schon eine sehr intensive, ja, auch Hilfestellung unserer Lamas bedurft, ich sag mal, aus der Nummer wieder rauszukommen. Ich formuliere es jetzt mal flapsig, und übersetzt einen Weg zum Weiterleben zu finden, der eben nicht bedeutet, dass man diesen Pfad auch tatsächlich zu Ende geht und dass man es an der Stelle wirklich weitermacht. Also, ihr solltet euch überlegen, ob das euer Weg ist, und wenn ihr zu dem Schluss kommt, ja, dann solltet ihr es sehr ernst nehmen, weil ein Gelübde so la-la abzugeben, ist immer eine sehr schlechte Idee. Wo sehen wir das in unserem Alltag? Das sehen wir häufig bei Eheschließungen. Ja? Also eine Eheschließung ist ein Ritual wie ein Bodhisattva-Gelübde. Ja? Und ich gelobe in Anwesenheit eines Ritualmeisters, nämlich eines Pfarrers in unserem christlichen Kontext, gebe ich einen Schwur ab, ein Gelübde, und das ist wie das Bodhisattva-Gelübde gedacht als lebenslanges Commitment. Ja, es ist bis dass der Tod euch scheidet. Also da ist unsere christliche Tradition in den Gelübden, die sie abnimmt in der Partnerschaft, exakt genauso aufgestellt wie bei den Bodhisattva-Gelübden. Und wer da am Traualtar steht und sich denkt, boah, schauen wir mal, wie lange es hält, machen wir mal einen 27-seitigen Ehevertrag für den Fall, dass es schief geht. Ja, und im Übrigen, die Brautjungfer ist auch ganz knackig, also vielleicht schaue ich mir die auch nochmal an. Der wird bemerken, dass diese Ehe in aller Regel nicht allzu lange hält. Ja, und dementsprechend, also wenn ihr heiratet eines Tages oder wenn ihr eine Beziehung eingeht, die mit einem Commitment verpflichtet ist, dann solltet ihr das in der gleichen Intensität und mit der gleichen Ernsthaftigkeit machen. Und dann bildet sich, wie bei den Bodhisattva-Gelübden, auch in eurem Geist ein Samen, der euch dann auch in schwierige Zeiten, die es in jeder Beziehung und in jeder Ehe gibt, auch drüber hinweg hilft. Ja? Und ich habe das erst retrospektiv erkannt, dass ich es intuitiv richtig gemacht habe. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren in meiner buddhistischen Praxis und feiere dieses Jahr meine Silberhochzeit. Also mein, ich habe quasi 25 Jahre Ehegelübde erfolgreich absolviert. Und dieses ganze Ritualistische der Gelübde ist mir erst überhaupt retrospektiv bei den ganzen Bodhisattva- und Tantra-Kursen irgendwo so richtig klar geworden. Und ich war dann irgendwie heilfroh, dass ich intuitiv dieses Gelübde sehr ernst genommen habe, obwohl ich zum Zeitpunkt meiner Hochzeit gerade auf dem Tiefpunkt meiner christlichen, ich sag mal, Wertschätzung und in Intensität angekommen bin. Aber irgendwo gab es in mir einen Wesenskern, der gespürt hat, dass dieses Gelübde ernst zu nehmen ist, ja, und dass es auch mit großer Ernsthaftigkeit gedacht und gemeint ist. Das war auch, das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, so ein Punkt, wo ich mir retrospektiv gedacht habe, na, also vielleicht ist es tatsächlich nicht das erste Mal, Gelübde zu haben, weil so wie du als junger Kerl, ich war 25, als ich geheiratet habe, 26, genauer gesagt, also die Ernsthaftigkeit, mit der ich damals diese Gelübde genommen habe, hat eigentlich nicht zu der Flapsigkeit meines sonstigen damaligen Lebens gepasst. Und retrospektiv muss ich sagen, intuitiv richtig gemacht und Glück gehabt, ja. Oder vielleicht in einer ganz tiefen Wesensschicht gespürt, dass es vielleicht nicht die ersten Rituale und nicht die ersten Commitments sind, die da abgegeben wurden. Und vielleicht kommt ihr ja auch für euer eigenes Leben, wenn ihr retrospektiv es jetzt betrachtet, bis zum heutigen Punkt, an Situationen vorbei, wo ihr euch denkt, wow, ja, da gab es irgendwas, was ich mir retrospektiv eigentlich nur damit erklären kann, dass ich so reagiert habe oder so nicht reagiert habe, weil es sein könnte, dass ich Gelübde in dieser Form schon mal tatsächlich abgelegt habe. Ja. Gut. Also die Person sollte dreimal um die Gelübde bitten. Wenn du sie nicht wirklich willst, dann werden sich die Gelübde nicht in deinem Geist formen. Die Person sollte sich hinknien, um die Gelübde zu empfangen. In unserer Tradition machen wir das immer so mit einem Fuß ist irgendwie angehockt und einer kniet auf dem Boden. Im Wesentlichen deswegen, damit man nicht umfällt und weil das doch eine Zeit lang dauert, man nicht irgendwie sich in Knieschmerzen windet. Auch das, also wenn ihr jetzt irgendwie Arthrose im Knie habt oder ihr hattet irgendwie letztes Jahr eine Meniskusoperation und ihr setzt euch hin und setzt euch hin, ja, also es macht jetzt keinen Sinn, diese Zeremonie, die dann durchaus ein paar Minuten dauert, irgendwie unter Schmerzen zu absolvieren, nur um dem Protokoll gerecht zu werden, sondern ihr müsst für euch immer den Weg finden, der für euch am andächtigsten, am respektvollsten und am besten ist und der ist meistens nicht erreicht, der Zustand, wenn ihr irgendwelche Schmerzen oder Befindlichkeiten habt und dann weicht einfach ab von dem Ritual und macht es zu eurer persönlichen Praxis. Ja. Also da geht es um die innere Haltung und die äußere Haltung reflektiert eure innere Haltung. Wenn ihr in der äußeren, wenn ihr die innere Haltung richtig hinkriegt, dann könnt ihr auch in einer anderen äußeren Haltung die richtigen Samen pflanzen während eines solchen Rituals. Der Lama sollte sich hinknien, um die Gelübde zu empfangen. Die Person sollte sich hinknien, um die Gelübde zu empfangen. Der Lama sollte erklären, welchen Wert es hat, diese Gelübde zu empfangen. Das tun wir, die wir hier Teacher sind, immer wieder während dieses Kurses. Der Lama sollte erklären, welches Gelübde schwerwiegender oder weniger schwerwiegend ist, wenn wir es brechen. Das kommt dann in den nächsten Classes. Und der Lama erklärt die Vorteile der Gelübde. Annahme, um den Schüler glücklich zu machen. Also das ist so ein bisschen, also Buddhismus schwankt ja immer zwischen einer Fighting the Dragon und einer Winning the Princess Strategie, also Fighting the Dragon, ich erkläre dir alle 11 Höllen, alle 16 Höllen mit all ihren Verästelungen ziemlich genau, damit du wie im ewigen Fegefeuer weißt, was dich erwartet, wenn du irgendwas davon brichst, das ist diese Fighting the Dragon Strategie, aber arbeitet auch sehr extensiv mit der Winning the Princess Strategie, wo im Prinzip dir erklärt wird, was dein Leben alles für Vorteile erlangt oder mit sich bringt, wenn du diese Gelübde ablegst. Was sind Vorteile der Gelübdeannahme? Also einen Vorteil habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Wenn dieses Gelübde in dir wirklich verankert ist und reift, dann schickt dir dein Karma immer Gelegenheiten, den Bruch eines Gelübdes zu reparieren, wenn du eine kleine Übertretung begangen hast. Das war mein Beispiel mit diesen Schnecken. Das gilt auch im positiven Sinne. Also wenn sich diese Gelübde in euch verfestigen und formen, dann entwickelt ihr eine unglaublich viel stärkere Intuition als früher, was richtig und was falsch ist. Ja. Und mir geht das teilweise so, dass ich manchmal achtlos an einem Bettler vorbeigehe. Das ist mir das letzte Mal in Tunesien passiert. Da war ich in Tunesien, weil wir da eine Niederlassung eröffnet haben in 2017. Und dann kam eine alte Frau mir entgegen und mir war nicht klar, ob die jetzt wirklich bettelt oder nicht, weil sie mir irgendwie in die Augen geschaut hat und mir signalisiert hat, ja, sie braucht irgendwie was, aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch nicht so ganz eindeutig und ich war mir irgendwie unsicher, weil ich war irgendwie neu in Tunesien und ich war alleine unterwegs und ich wusste nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist und ich kannte mich in der Gegend nicht aus und ich hatte den Kopf ganz woanders, weil ich den Weg zu unserem Büro gesucht habe und so weiter und so fort. Also sprich, ich habe in der Situation nicht reagiert. Und als ich an der Frau vorbeigegangen bin, hatte ich einen total klaren und starken Impuls, also wie eine innere Stimme, die gesagt hat, hey, das war jetzt unkonzentriert, der musste helfen. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und dann war die weg. Und dann bin ich tatsächlich irgendwie 2 Blocks weiter gerannt und irgendwie der hinterher gerannt und irgendwie in einem Einkaufszentrum gelandet und so weiter. Und fand sie dann in einer Ecke bei den Müllcontainern, wo sie irgendwie in diesen Containern nach irgendwas Essbarem gesucht hat. Und dann war irgendwie klar, tatsächlich hilfsbedürftig. Und dann habe ich der einen Dinarschein in die Hand gedrückt und dann ist sie da in Tränen ausgebrochen vor ihrem Müllcontainer. Also will ich jetzt nicht in irgendwelche Details gehen. Aber das war für mich eine von vielen Anekdoten, wo sich durch das Nehmen dieser Bodhisattva-Gelübde und durch das Entwickeln von Bodhicitta in euch ein viel stärkerer innerer Kompass, eine innere Stimme, ein Ratgeber etc. entwickelt, der euch insofern beschützt, als er euch viel deutlichere Signale gibt, die ihr quasi nicht mehr so leicht überhört, was jetzt zu tun ist, ja, und was an der Stelle die richtige Entscheidung ist und was das tatsächlich das Richtige ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich automatisch und ritualisiert jedem Bettler, der mir über den Weg läuft, irgendwie helfe. Ja, und ich habe einen ziemlich genauen inneren Kompass und eine innere Stimme, wann es jetzt der richtige Moment ist und wann nicht. Und es gibt auch in, keine Ahnung, wenn ich in Frankfurt bin, irgendwie relativ aggressive, ich sag mal, Banden, die mit komischen Methoden da irgendwie unterwegs sind, wo ich mich dann in manchen Fällen auch mal tatsächlich nicht spendabel zeige, weil ich das innere Gefühl habe, dass das weder der Person noch der Stadt noch den anderen Menschen jetzt an der Stelle hilft, wenn ich irgendwie ein quasi Geschäftsmodell unterstütze, was hochprofessionell und straff durchorganisiert ist und wo bei dem Einzelnen, der mir da gerade gegenübersteht, auch sich in dessen Leben nichts ändert, wenn ich dieses Modell perpetuiere und darauf irgendwie einzahle. Es gibt aber auch genau Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Moment und ich weiche davon ab. Und das meinte ich mit Intuition. Also es formt sich irgendwie eine stärkere Form der Intuition. Was bei mir auch eingesetzt hat, und das ist jetzt schon der nächste Punkt der Vorteile der Gelübdeannahme, ist ein Zustand, den die Buddhisten in unserer Linie Prana-Flash nennen. Ja, also du kriegst ein deutlich intensiveres körperliches Verständnis von dem Bewegen der Winds in den Inner Channels, ja. Und dieses Thema Prana Flash ist am ehesten vergleichbar mit, es läuft einem so ein wohliger, kalter Schauer den Rücken runter, ja. Also man merkt, wie quasi in dem Inner Channel sich für einen Moment die Winds sammeln, ja, und sich konzentrieren und spürt dann quasi körperlich am Rückgrat die Zirkulation von Prana. Und das passiert immer dann, wenn man im Sinne von Bodhicitta dabei ist, einen heiligen Text zu lesen, öfter mal während eines Teachings in Gesprächen mit Students. Also das ist quasi so ein Signal der Buddhas und Bodhisattvas, die um einen herum versammelt sind, dass das jetzt gerade ein ganz wichtiger heiliger Akt des Studierens oder Vermittelns oder Lernens oder Lesens oder wie auch immer ist. Und auch das hat sich bei mir nach diesen Gelübden eigentlich erst wirklich ausgeprägt, dass ich sehr deutliche körperliche Signale kriege, wenn ich quasi das Richtige tue im Sinne von Texte zu studieren oder Dinge zu lesen. Also der Lama erklärt die Vorteile der Gelübdeübernahme, um den Schüler glücklich zu machen. Das hätte ich damit für die heutige Klasse getan und hoffe, euch so ein bisschen anekdotisch zu vermitteln, was es auch tatsächlich dann auf sich hat. Nummer B aus diesem ersten Punkt, sammle Zok. Alle Buddhas und Bodhisattvas werden aufgerufen, zu kommen und der Zeremonie beizuwohnen, in der du die Gelübde ablegst. Erinnere dich, wie großartig die Buddhas sind, die da anwesend sind. Punkt C, genehmige mir diese Bitte schnell, also mit anderen Worten jetzt. D, spüre die Freude über die unermessliche Güte, die man mit Bodhisattva-Handlungen und Gelübden ansammeln kann. Ja. Das korreliert ein bisschen mit diesem Thema Prana-Flash, was ich gerade gesagt habe. Also spüre die Freude, kann sich in dem Fall dann auch körperlich äußern. Und E, der Lama fragt nach Hindernissen. Hast du wirklich den Wunsch, allen fühlenden Wesen zu dienen und willst du die Gelübde nehmen? Dann Teil 2 in unserer dreiteiligen Logik. Also alles bisher war Einleitung, jetzt kommt Hauptteil. Ngushi, die eigentliche Zeremonie. Der Lama fragt dreimal, willst du die Bodhisattva-Gelübde nehmen? Und du antwortest ja und das dreimal hintereinander. Und das war dann schon das Nehmen der Gelübde und der Bodhisattva-Gelübde. Teil 3, Schluss, Yuk-Chok, der Abschluss, besteht wiederum aus 4 Teilen. Also 1, bitte Buddha zu verstehen, dass du ihm gegenüber schwörst, führe 3 Niederwerfungen durch in jede der 10 Richtungen. Das machen wir auch tatsächlich nach dem Ritual so. Der Lama bringt die Schüler mit dem Nutzen der Gelübde in Stimmung. Also nochmal das Ganze. Führe eine Dankbarkeitsdarbietung für die Buddhas und Bodhisattvas durch, um dich für die Möglichkeit der Gelübde, die Gelübde abzulegen, zu bedanken. D, mache kein Aufhebens darüber bei jenen, die keinen Glauben haben. Also brüste dich nicht großartig mit den Bodhisattva-Gelübden oder versuche nicht Leute, bei denen du eigentlich weißt, dass sie im Moment einer, ich sag mal, spirituellen Erfahrung jetzt nicht zugänglich sind, versuche nicht, die jetzt irgendwie zu missionieren oder durch deine neu erlangte Bodhisattva-Fähigkeit irgendwie zu begeistern für das, was du tatsächlich tust. Ich glaube, da macht man am Anfang immer gerne ein paar Anfängerfehler, weil man am Anfang selber so excited und so begeistert ist über das Ganze, dass man Bodhicitta missinterpretiert im Sinne von, ich muss jetzt jeden in meiner direkten Umgebung und jeden in meiner Familie zum Bodhisattva machen und den möglichst bald in Kurse schleifen und ihm erklären, dass er jetzt auch Bodhisattva-Gelübde ablegen muss. Das ist damit nicht gemeint. Das wird auch schief gehen. Ja, also die Erfahrung habe nicht nur ich, sondern viele andere gemacht. Deswegen gibt es auch quasi ein Missionsverbot, ja, im Buddhismus. Und wir gehen davon aus, dass diejenigen, die mal Minimum so viel Karma aufgebaut haben, dass sie einen von uns als heilsam erkennen und sich deswegen öffnen oder anvertrauen, dass so viel mindestens passieren muss, damit das alles überhaupt einen Sinn hat und damit das funktioniert. Die eigentliche Zeremonie, der Abschluss. Der Weg zu diesen Bodhisattva-Gelübden und vor allem später der Weg zu diesen tantrischen Gelübden, der funktioniert nicht immer so smooth und easy, wie das aussieht. Ja, also da sind Zweifel, da sind große Mental Afflictions dabei, da hat man mal selber, fragt man sich, was mache ich hier eigentlich und kann das tatsächlich sein? Und wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt, also wenn man mir als, ich sag mal, IT-Mensch, Unternehmer, Christ, Familienvater in der westlichen Welt verankert, vor 10 Jahren gesagt hätte, dass ich mal 20 Minuten meines Tages damit verbringe, Mantren auf Tibetisch zu rezitieren, die ich nur teilweise verstehe und weitere 20 bis 30 Minuten in tiefer Meditation zu verbringen, dann hätte ich ihn tatsächlich für verrückt erklärt. Und diese Praxis, die hat natürlich auch irgendwo schon Auswirkungen auf euer tatsächliches Alltagsleben, auf eure Partnerschaft, auf eure Familie, auf die Art und Weise, wie ihr im Alltag agiert und so weiter. Und da kommen natürlich auch mal Zweifel auf, da kommen Mental Afflictions hoch, da kommen Widerstände hoch, da kommen alle möglichen Dinge hoch. Und das ist völlig normal, wenn ihr euch an die Geschichte des Buddhas in der Nacht vor seiner Erleuchtung erinnert, kam Mara, ja, und Mara so als Fürst der Finsternis hat ihn bombardiert mit allen Arten von Mental Afflictions, die man irgendwie haben kann. Er hat ihm Stürme des Zorns vorbeigeschickt. Er hat ihm seine drei Töchter leicht bekleidet als Versuchung vorbeigeschickt im eleganten Tanga. Er hat irgendwie, das ist jetzt immer die männliche Version des Ganzen, also heute würde man es genderneutral irgendwie mit, keine Ahnung, den Chippendales oder anderen Versuchungen visualisieren und ihr müsst euch quasi immer den männlichen Teil dazu denken. Und das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern das haben wir in unserem ganzen tantrischen Kurs tatsächlich so produziert. Ich hatte das Glück, dass ich also einen männlichen tantrischen Lama hatte, habe Lama Marut und eine weibliche Lama Cindy. Und wir haben tatsächlich immer dann diese uralten Texte und ich sag mal die Verheißungen und Versuchungen und so weiter, die alle aus einer männlichen Perspektive beschrieben und artikuliert sind, auch immer irgendwo so transformiert, dass sie eben für beide Geschlechter passen und haben das ein bisschen, ich sag mal, auch geöffnet in der Art und Weise, wie wir die Kurse da gemacht haben. Und deswegen gilt es da auch. Also wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn ihr euch an die Nacht der Erleuchtung des Buddhas erinnert, dann wird er von 1000 Versuchungen und Heimsuchungen in Form von Mara, der ihm alle Mental Afflictions nochmal dieser Welt vorbeischickt, um ihn wirklich zu prüfen, heimgesucht. Und so wird es euch vielleicht auch gehen, bevor ihr diese Gelübde abnehmt. Bei mir war das vor den Bodhisattva-Gelübden eigentlich nicht besonders ausgeprägt. Also da hatte ich keine Mental Afflictions, bei den tantrischen schon sehr vorher. Und was mir da geholfen hat, ist, mich irgendwie in die Schizophrenie zu flüchten. Ja, also ich habe ab diesem Moment zwei Persönlichkeiten ausgeprägt. Die eine war wirklich der Student und Practitioner und die andere war der Anthropologist, also der Anthropologe, der sich denkt, oh ja, jetzt als Wissenschaftler ist doch total geil, mal die alten tantrischen Rituale einer uralten Praxis kennenzulernen, so als Forscher, die nur sehr wenigen Menschen zuteil werden. Und immer wenn der Practitioner und der Student irgendwie gerade völlig verzweifelt war und sich gedacht hat, was für ein Scheiß, ja, dann hat der Anthropologist übernommen, hat gesagt, jetzt komm, musst es ja nicht so intensiv machen, aber aus wissenschaftlicher Neugier heraus ist es ja jetzt schon mal sehr gut, wenn wir beide, also als Schizophrener hat man ja schon, freundet man sich ja an zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten, also wenn wir beide mal diesen Weg gehen und das einfach mal ausprobieren. Ja. Und das ist einfach mein Weg gewesen. Ich kann den empfehlen, dass man sich so ein bisschen aufspaltet, weil entweder der Student oder der Anthropologist wird irgendwann in große Schwierigkeiten kommen. Und wenn man dann zu zweit ist, dann ist es immer ein bisschen einfacher, die dann irgendwie durchzustehen. Gut. Das war im Wesentlichen bereits die heutige Klasse. Ich gucke für euch noch einmal durch die Homeworks, ob ich irgendwas vergessen habe. Also Homework-Aufgabe Nummer 1 haben wir gemacht. Einige Texte sagen, dass wenn wir die Bodhisattva-Gelübde ablegen, dass wir das in zwei getrennten Schritten tun sollen. Zuerst eine Zeremonie, wo wir uns selbst den Wunsch nach Erleuchtung in Form eines Gebetes verpflichten und im zweiten Schritt, dass wir danach auch tatsächlich handeln, indem wir die 64 Gelübde und seine Verpflichtungen einhalten. Erkläre, warum Jason Kappa das okay findet, wenn man das teilt in zwei unterschiedliche Zeremonien. Und das haben wir gemacht, weil Jason Kappa sagt, dass getrennte Zeremonien für die Verpflichtung des Wunsches und dann der Gelübde, dass die unsere Gelübde kräftiger machen. Ja. Was soll uns dieser Punkt sagen in Anwesenheit der Tatsache, dass wir nur ein Ritual haben, dass ihr euch in der Vorbereitung damit beschäftigt, diesen ersten Teil der Zeremonie für euch selbst zu wiederholen, sodass dieser Wunsch nach Erleuchtung auch tatsächlich in euch entsteht. Nummer zwei, nenne die Hauptteile der Zeremonie für das Ablegen der Gelübde, also Einleitung, Hauptteil, Schluss. A, die Vorbereitung, Jorva. B, die eigentliche Zeremonie in Gushi, haben wir auch gemacht. C, der Abschluss, Yukchok. Dann nenne die fünf Teile der Vorbereitungsphase, ist die dritte Frage, und beschreibe diese kurz. Das war erstens, fordere deinen Lama respektvoll auf, dir die Gelübde zu erteilen und bringe zu diesem Zweck ein Mandala dar. Zweitens, lade alle Buddhas und Bodhisattva ein, an der Zeremonie teilzunehmen und bezeuge die Gelübde, die du ablegst. Versuche in diesem Augenblick an ihre wunderbaren Eigenschaften zu denken. C, bitte darum, dass dir die Gelübde schnell erteilt werden, also jetzt. D, denke mit Freude an die Möglichkeit, die du jetzt hast, die immense Menge an Güte zu sammeln, die du benötigst, um ein erleuchtetes Wesen zu werden, ja, und allen Lebewesen zu helfen. Und bist du dir wirklich sicher, also verstehst du die Gelübde wirklich und hast du die Absicht, sie einzuhalten? 4, beschreibe die Art der Person, die dir die Gelübde eines Bodhisattvas erteilen kann. Die sind wir durchgegangen, also kann ordiniert sein, aber auch nicht. Wäre gut, wenn derjenige in der Lage ist, dir tantrische Gelübde zu erteilen, kann männlich oder weiblich sein, sollte die Wertvorstellungen teilen, sollte die eigenen Gelübde einhalten, sollte die Sex Perfections nicht degeneriert haben, sollte nicht abschweifen und so weiter und so fort. Also das haben wir auch gemacht. Fünftens, beschreibe die Art der Person, die die Bodhisattva-Gelübde ablegen kann. Ja, und da gibt es eigentlich wirklich nur ein wichtiges Kriterium, das haben wir ja auch gemacht, nämlich ich muss den Wunsch, diese Bodhisattva-Gelübde zu nehmen und den tiefen Wunsch, Bodhicitta zu entwickeln, ausgeprägt haben. Und wir setzen schon voraus, dass sich jemand in den grundsätzlichen Fragen der Moral und in den grundsätzlichen 10 Perfections, 6 Perfections und 10 heilsame oder unheilsame Handlungen sich tatsächlich schon mal damit beschäftigt hat und einen grundsätzlichen moralischen Kodex entwickelt hat. Und der letzte wäre dann, Frage 6, beschreibe die 4 Schritte der Abschlussphase der Zeremonie für das Ablegen der Bodhisattva-Gelübde. Nummer 1 war, du bittest alle Buddhas und Bodhisattvas zu bezeugen, was du gerade getan hast und deinen an sie gerichteten Schwur anzuerkennen. Und dann die 3 Niederwerfungen in jede der 10 Richtungen, wo diese Wesen residieren. Wir begnügen uns in der Regel mit den 4 Himmelsrichtungen. Alles andere wäre dann sonst ein bisschen kompliziert hinzukriegen. B, der Lehrer gibt seinen Schülern Auftritt, indem er die großartige Tat beschreibt, die sie gerade getan haben und sie eben ermutigt, diese Gelübde auch tatsächlich einzuhalten und erklärt ihnen, wie wichtig und wie heilsam das jetzt war, diese Gelübde genommen zu haben. Und du und der Lehrer machen an alle Buddhas und Bodhisattvas eine Darbringung der Dankbarkeit für das Gewähren der Möglichkeit, diese Gelübde erhalten zu haben. Und C, du fasst den festen Beschluss, mit deinen Gelübden nicht bei Menschen zu werben, die kein Vertrauen in diese haben. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man dann nicht losrennt in seiner Begeisterung und jeden irgendwie anhaut, der einem über den Weg läuft, sondern dass man beginnt zu erkennen, ob die oder derjenige bereit dafür ist, sich auf einen Weg auch tatsächlich zu machen, das zu tun. Und also ich habe selber auch schon tatsächlich Leute vor die Tür gesetzt, wo ich den Eindruck hatte, die schaden sich jetzt mehr, wenn sie hier weiter mitmachen, als wenn ich sie vor die Tür setze. Ja, also es gab in vergangenen Teachings dann immer mal den einen oder anderen Fall, wo jemand irgendwie permanent despektierliche Fragen gestellt hat, permanent irgendwie versucht hat, mit eigenem Halbwissen zu glänzen und irgendwie seine eigenen Theorien zu verbreiten in irgendwelchen Teachings, danach in Diskussionen auch nicht bereit war, Hausaufgaben und mal grundsätzliche Disziplinen in diesen Teachings zu machen und da gab es schon mal den ein oder anderen Fall, wo ich auch jemand gesagt habe, du, also sorry, aber es ist besser für uns beide, wenn du hier nicht mehr auftauchst. Und da muss man dann auch mit der Zeit ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, ob man gerade jemand verprellt, dem man helfen müsste und dem nur noch ein bisschen fehlt, auf den richtigen Weg zu kommen, oder ob man jemand insofern hilft, als man ihn davon abhält, Buddhas und Bodhisattvas zu beleidigen und respektlos zu behandeln und er sich damit, wenn man ihn gewähren lässt, für viele Leben die Chance verspielt, wieder solche Teachings zu halten. Ja, und das Gefühl muss jeder Lehrer für sich selbst entwickeln und die Intuition dafür selber zu entwickeln. Aber es ist nicht in jeder Situation hilfreich, jeden gewähren zu lassen, insbesondere in Fällen von Respektlosigkeit oder einem sehr schwierigen Umgang mit den Lehrern oder den Teachings. Das kann mehr Schaden anrichten, als es tatsächlich hilft. Gut, das wäre die heutige Klasse gewesen. Danke mich ganz herzlich für eure Konzentration und eure Hingabe und eure disziplinierte Teilnahme an dieser Klasse und würde den Harald noch bitten, die Abschlussprayers zu machen und dann hätten wir auch noch ein paar Minuten, falls jemand noch irgendwie eine Frage hat.
Sashi Pukhi Chokshin Metokram Virab Lingshi Nyende Gyanpadi Sange Shindu Mikhe Ulvardi Rokun Namdak Shingla Chuparsho Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami Kevadihi kevokun sunam yeshe tsoktsokshin sunam yeshe lechung vedu tampakunyi drupasho.